Gegen Ende März 1845 borgte ich mir eine Axt, ging hinunter in den Wald zum Waldenteich, in dessen unmittelbarer Nähe ich mir ein Haus zu bauen beabsichtigte. Ich fing mit dem Schlagen einiger hoch aufgeschossener, noch junger Weißtannen an, die mir als Bauholz dienen sollten. Es ist schwer, anzufangen, ohne zu borgen. Vielleicht ist es aber das großmütigste Verfahren, weil es unseren Mitmenschen gestattet, sich für unser Unternehmen zu interessieren. Als der Eigentümer der Axt dieselbe aus der Hand ließ, sagte er, sie sei sein Augapfel. Ich gab sie aber schärfer zurück, als ich sie empfing. Es war ein lieblicher, mit Nadelholz bestandener Hügelhang, auf dem ich arbeitete. Durch die Tannen sah ich hinaus auf den Teich und ein kleines, offenes Feld im Gehölz, wo Fichten und weiße Walnussbäumchen zu sprießen begannen. Das Eis im Teich war noch nicht geschmolzen, nur von einigen offenen Stellen unterbrochen. Überall aber sah es dunkel und von Wasser gesättigt aus. An diesem ersten Arbeitstag kamen einige Mal leichte Schneegestöber. Gewöhnlich aber lag, wenn ich auf dem Heimweg war, der Eisenbahndamm leuchtend wie ein gelbes Band in der dunstigen Luft. Die Schienen glänzten in der Frühlingssonne und ich hörte die Lerche, den Kiebitz und andere Vögel, die schon gekommen waren, um ein neues Jahr mit uns anzufangen. Es waren schöne Frühlingstage, an denen der Winter der menschlichen Unzufriedenheit zugleich mit der Erde auftaute und das in regungsloser Trägheit daliegende Leben anfing, sich zu recken und zu dehnen. Als eines Tages meine Axt losgegangen war und ich mir ein junges Walnussbäumchen zu einem neuen Stiel zugeschnitten hatte, den ich mit einem Stein hineintrieb und sodann in ein Sandloch beim Teiche steckte, um das Holz schwellen zu lassen, sah ich eine gestreifte Schlange in das Wasser eilen. Unten auf dem Grund blieb sie scheinbar ohne Unbehagen so lange liegen, als ich dort verweilte, länger als eine Viertelstunde. Vielleicht, weil sie noch nicht richtig aus der Winterträgheit heraus war. Es kam mir so vor, als ob aus einem ähnlichen Grunde viele Menschen in ihrem gegenwärtigen niedern und primitiven Zustand verharrten. Wenn sie aber den Einfluss des Frühlings fühlten, der sie aufrüttelt, so müssen sie notwendigerweise zu einem höheren, mehr ätherischen Leben emporsteigen. Ich hatte früher an frostigen Morgen Schlangen auf meinem Weg beobachtet, die mit teilweise noch starrem und unbeweglichem Körper auf die Sonne warteten, um aufzutauen. Am 1. April regnete es, das Eis schmolz, und im Frühnebel hörte ich eine verirrte Gans, die wohl über ihre Verirrung jammerte und schrie, dabei über den Teich hinübertappte und wie ein Nebelgespenst platschte. So trieb ich's ein paar Tage lang, indem ich Bäume schlug und Holz bearbeitete, Pfosten und Balken, alles mit meiner schmalen Axt, ohne viel gelehrten oder mitteilungswerten Gedanken Raum zu geben. Dabei summte ich vor mich hin: Die Menschen rühmen sich, sie wüssten von vielen Dingen, die aber haben heimlich entfaltet ihre Schwingen, die Wissenschaft und Künste, sie sind dahin und fort, von tausend Fertigkeiten blieb keine an ihrem Ort. Woher die Winde wehen, ist alles, was sie noch verstehen. Das Bauholz wurde 6 Zoll dick, die meisten Pfosten nur auf 2 Seiten, die Decken- und Fußbodenbalken nur auf einer Seite behauen. Auf den 3 anderen blieb die Rinde stehen, so waren sie zwar ebenso gerade, aber viel stärker als gesägte Bretter. Jeder Pfosten wurde ordentlich eingefügt und eingezapft, denn jetzt hatte ich mir noch andere Werkzeuge geborgt. Meine Arbeitstage im Walde waren keine langen, doch nahm ich gewöhnlich mein Mittagessen, das aus einem Butterbrot bestand, mit hinaus und las mittags die Zeitung, in die es eingewickelt war. Inmitten der grünen Tannenzweige, die ich weggehauen hatte, saß ich da. Meinem Brot teilten sie von ihrem harzigen Aroma mit, denn meine Hände waren von einer dicken Lage von Tannenharz überzogen. Ehe ich fertig war mit meiner Arbeit, hatte ich infolge der näheren Bekanntschaft Freundschaft mit den Tannenbäumen geschlossen, wenn ich auch manchen von ihnen hatte niederhauen müssen. Manchmal wurde ein Waldbummler vom Klang meiner Axt herbeigelockt, dann plauderten wir fröhlich miteinander, während die Späne flogen. Mitte April, ich beeilte mich nicht mit meiner Arbeit, sondern genoss sie mit Verstand, war das Rahmengestell meines Hauses fertig und zum Aufrichten bereit. Ich hatte schon die Hütte von James Collins, einem Irländer, der bei der Fitchburg-Eisenbahn arbeitete, der Bretter halber gekauft. Die Hütte von James Collins stand in dem Ruf, ganz besonders schön zu sein. Als ich hinkam, sie anzusehen, war er nicht zu Hause. Ich ging außen herum, anfänglich unbeobachtet, denn das Fenster lag hoch in einer tiefen Nische. Die Hütte war klein und hatte ein giebeliges Dach. Sonst war nicht viel daran zu sehen, denn der Schmutz lag ringsum 5 Fuß hoch wie ein Misthaufen. Das Dach war noch der festeste Teil, aber auch schon von der Sonne tüchtig verkrümmt und mürbe gemacht. Türschwelle war keine da, wohl aber unter dem Türbrett ein stets offener Durchgang für die Hennen. Frau Collins kam an die Tür und forderte mich auf, die Besichtigung von innen vorzunehmen. Die Hennen wurden durch mein Näherkommen hineingescheucht. Es war dunkel drinnen. Der Fußboden bestand zum größten Teil aus Schmutz und war feucht, schmierig und kalt. Nur hier und da befand sich ein Brett, das es aber nicht mehr vertragen konnte, weggenommen zu werden. Sie zündete ein Licht an, um mir die Wände und das Dach von innen zu zeigen, und machte mich darauf aufmerksam, dass der Dielenboden unter das Brett hinunterreiche, wobei sie mich warnte, nicht in den Keller, eine Art Kehrichtgrube von 2 Fuß Tiefe, zu treten. Nach ihren eigenen Worten waren die Dachbretter gut, die Bretter ringsherum gut und das Fenster, das ursprünglich aus 2 ganzen Scheiben bestanden hatte, neuerdings aber von der Katze als Durchgang benutzt wurde, gut. Ein Ofen war noch da, ein Bett, ein Sitzplatz, ein Kind, das in dem Haus geboren worden war, ein seidener Regenschirm, ein Spiegel mit Goldrahmen und eine neue, an ein junges Eichenbäumchen genagelte Patentkaffeemühle, das war alles. Der Handel war bald abgeschlossen, denn James war mittlerweile zurückgekommen. Ich hatte am selben Abend $4.25 zu bezahlen. Er hatte das Anwesen am nächsten Morgen um 5 Uhr zu räumen und durfte es mittlerweile an niemand anderen verkaufen. Ich sollte den Besitz um 6 Uhr antreten. Es wäre gut, sagte er, wenn ich früh käme, um gewissen unklaren, aber gänzlich unberechtigten Ansprüchen, Grundzins und Brennholz betreffend, zuvorzukommen. Dies, versicherte er mir, sei die einzige Belastung. Um 6 Uhr begegnete ich ihm und seiner Familie auf der Landstraße. Ein großes Bündel enthielt ihre ganze Habe, Bett, Kaffeemühle, Spiegel, Hennen, nur nicht die Katze. Sie schlug sich in die Wälder, verwilderte und geriet, wie ich später erfuhr, in eine für Murmeltiere gestellte Falle, wo sie verendete. Ich brach die Hütte am selben Morgen ab und brachte die Bestandteile, nachdem ich die Nägel herausgezogen hatte, in kleinen Karrenladungen zum Teichufer, wo ich die Bretter auf das Gras ausbreitete, damit sie in der Sonne bleichen und sich wieder zurückkrümmen konnten. Die Drossel sang mir ihr Liedchen zu, als ich vorüberfuhr. Der junge Patrick verriet mir heimlicherweise, dass ein Irländer, Nachbar Seely, während ich mit dem Karren fort wäre, die noch angängigen geraden und einschlagbaren Nägel, Kloben und Stifte in seine Tasche wandern ließe. Kam ich dann zurück, so stand er müßig da, sah frisch, fröhlich und harmlos drein, voller Frühlingsgedanken unter den Trümmern und meinte, es sei ein undankbares Geschäft. Er stand da, um das zuschauende Publikum zu repräsentieren und dies scheinbar unbedeutende Ereignis dem Auszug der Götter aus Troja gleichzustellen. Ich grub meinen Keller in den südlichen Abhang eines Hügels, wo ein Murmeltier vorher seinen Bau gemacht hatte, hinunter durch Sumach- und Brombeerwurzeln und die tiefste noch Vegetation zeigende Schicht. Er maß 6 Fuß im Quadrat und war 7 Fuß tief. Dort gab es feinen Sand, in welchem die Kartoffeln im strengsten Winter nicht erfrieren. Die Seiten waren abschüssig und nicht vermauert. Da aber die Sonne sie nie beschien, so blieb der Sand auf seinem Platz. Es war nur eine Arbeit von 2 Stunden. Dieses Aufgraben des Erdbodens machte mir besonderes Vergnügen. Unter allen breiten Graben graben die Menschen in die Erde, um eine gleichmäßige Temperatur zu erzielen. Unter dem prächtigsten Haus in der Stadt kann man noch immer einen Keller finden, wo wie in alten Zeiten der Wurzelvorrat aufbewahrt wird. Und wenn der Oberbau längst verschwunden ist, so entdeckt das nachkommende Geschlecht noch seinen Einschnitt in der Erde. Das Haus ist noch immer nur eine Art Vorhalle beim Eingang in die Grube. Anfangs Mai endlich stellte ich mit Hilfe einiger Bekannten, letzteres mehr, um eine so gute Gelegenheit nachbarlichen Sinn zu zeigen, nicht vorübergehen zu lassen als aus Notwendigkeit, das Rahmenwerk meines Hauses auf. Kein Mensch war je mehr durch den Rang seiner Hilfsarbeiter geehrt als ich. Sie sind, wie ich zuversichtlich hoffe, einst dazu bestimmt, stolzere Gebäude zu errichten. Am 4. Juli bezog ich mein Haus, als die Fußbodendielen gelegt und das Dach fertig war, denn die Bretter waren alle sorgfältig zugeschärft, eingekeilt und übereinandergelegt, sodass kein Regen durchkonnte. Ehe ich aber den Fußboden dielte, legte ich den Grund zu einem Kamin, wozu ich 2 Karrenladungen Steine in meinen Armen vom Teich heraufholte. Den Kamin baute ich später im Herbst, nachdem ich mit dem Hacken meiner Saat fertig war, ehe das Heizen notwendig wurde, und besorgte das Kochen mittlerweile im Freien, früh am Morgen auf der Erde, was ich noch immer in mancher Beziehung für bequemer und angenehmer halte als das gewöhnliche Verfahren. Wurde das Wetter schlecht, ehe mein Brot gebacken war, so befestigte ich ein paar Bretter über dem Fenster, setzte mich darunter und verbrachte so, während ich auf meinen Brotlaib aufpasste, einige angenehme Stunden. In jenen Tagen, da meine Hände viel beschäftigt waren, las ich nur wenig. Aber der geringste Papierfetzen, der am Boden lag oder mir als Topfanfasser oder Tischtuch diente, verschaffte mir ebenso viel Unterhaltung und entsprach tatsächlich dem gleichen Zweck wie die Ilias. Es wäre der Mühe wert, mit noch mehr Überlegung zu bauen, als ich es tat. Zu erwägen, welche Begründung die Türe, das Fenster, die Dachkammer in der Natur des Menschen haben und vielleicht nur dann einen Oberbau auszuführen, wenn ein besserer Grund dafür gefunden ist als unser zeitweiliges Bedürfnis. Der Mensch sollte mit ebenso viel Fug und Recht sein Haus bauen, wie der Vogel sein Nest. Wer weiß, ob nicht, wenn die Menschen mit eigener Hand ihr Haus bauten und sich und die ihrigen auf einfache und ehrliche Weise mit Nahrung versorgten, die poetischen Fähigkeiten allgemein entwickelt würden. Überall singen doch die Vögel bei dieser Beschäftigung. Aber ach, wir machen es wie der Kuckuck, der seine Eier in Nester legt, die andere Vögel gebaut haben. Wollen wir denn ein für allemal das Vergnügen des Bauens dem Zimmermann überlassen? Was bleibt von der Architektur übrig, soweit sie die Erfahrung der großen Massen angeht? Auf keinem meiner vielen Spaziergänge traf ich noch einen Mann, der mit der so einfachen und natürlichen Arbeit beschäftigt gewesen wäre, sein eigenes Haus zu bauen. Wir gehören dem Gemeinwesen. Nicht nur der Schneider ist ein Teil des Menschen, sondern auch der Pfarrer, der Kaufmann und der Bauer. Wo soll diese Arbeitsteilung aufhören? Und welchem Zweck dient sie schließlich? Kein Zweifel, ein anderer kann für mich denken. Es ist aber deswegen doch nicht wünschenswert, dass er es tut und mein selbstständiges Denken ausgeschlossen wird. Ehe ich mein Haus vollendete, bepflanzte ich, da ich gern 10 bis 12 Dollar auf ehrliche, angenehme Art verdient hätte, um meine gewöhnlichen Ausgaben bestreiten zu können, ungefähr 2,5 Morgen leichten, sandigen Bodens in der Nähe meiner Wohnung, hauptsächlich mit Bohnen, zum kleinsten Teil aber auch mit Kartoffeln, Korn, Erbsen und Rüben. Der ganze Besitzstand umfasste ungefähr 11 Morgen, und zwar meistens Jungholz von Fichten und Nussbäumen, und wurde voriges Jahr um 8 Dollar und 8 Cent per Morgen verkauft. Ein Farmer erklärte, er sei zu nichts gut, als piepende Eichhörnchen darauf zu züchten. Ich brachte keinen Dünger auf das Land, da ich nicht Eigentümer, sondern nur Squatter bin und da ich voraussichtlich nicht mehr so viel Land bebauen werde. Auch grub ich es nicht gleich ganz um. Beim Umpflügen holte ich einige Baumstümpfe heraus, die mich für lange Zeit mit Brennholz versorgten und kleine Kreise jungfräulicher Erde hinterließen, welche den ganzen Sommer am reicheren Wachstum der Bohnen kenntlich blieben. Aus dürrem und zum größten Teil unverkäuflichem Holz hinter meinem Haus und Treibholz aus dem Teich ergänzte ich den Rest meines Brennmaterials. Zum Pflügen musste ich mir ein Gespann und einen Mann dingen, obschon ich den Pflug selbst führte. Meine Ackerbauauslagen bestanden das erste Jahr für Geräte, Samen, Arbeitslohn usw. aus 14 Dollar 72,5 Cent. Das Korn zum Säen erhielt ich geschenkt. Das kostet nie eine nennenswerte Summe, außer wenn man mehr als genug pflanzt. Ich erntete 2 Scheffel Bohnen und 18 Scheffel Kartoffeln, außerdem Erbsen und Korn. Das gelbe Korn und die Rüben waren zu spät dran, um auszureifen. Im nächsten Jahr aber ging es noch besser, denn ich grub nur so viel Land um, wie ich brauchte, ungefähr den dritten Teil von einem Morgen, und gewann aus der Erfahrung der beiden Jahre, ohne mich im geringsten durch viele berühmte Werke über Ackerbau, unter ihnen das von Arthur Young, schrecken zu lassen, die Überzeugung, dass wenn jemand einfach leben und nur das verzehren will, was er selber baut, nicht mehr baut, als er isst, und den Bodenertrag nicht für eine ungenügende Menge kostspieligerer und überflüssigerer Dinge eintauscht, er nur ein paar Quadratmeter Grund zu bepflanzen braucht. Ich erkannte auch, dass es billiger ist, das Land mit dem Spaten umzugraben, als Ochsen zum Pflügen zu benutzen, besser von Zeit zu Zeit einen neuen Fleck zu wählen, als den alten zu düngen, dass man alle nötige Landarbeit sozusagen mit der linken Hand in seinen Mußestunden im Sommer verrichten kann und auf diese Weise weder an einen Ochsen noch ein Pferd, eine Kuh oder ein Schwein, wie das heute der Fall ist, gebunden ist. Ich spreche als Unparteiischer in der Sache, als einer, der nicht an dem Erfolg oder Misserfolg der jetzigen sozialen und ökonomischen Verhältnisse interessiert ist. Ich war unabhängiger als irgendein Farmer in Kankert, denn ich war nicht an ein Haus oder eine Farm verankert, sondern konnte dem Flug meines Genius, der sich jederzeit gern in Zickzacklinien ergeht, folgen. Abgesehen davon, dass ich jetzt schon reicher war als jene, wäre ich, wenn mein Haus abgebrannt oder meine Ernte missraten wäre, fast ebenso reich gewesen wie vorher. Ich lernte aus meiner zweijährigen Erfahrung, dass es selbst unter unserem Breitengrad unglaublich wenig Arbeit kostet, sich sein Brot zu verdienen, und dass der Mensch eine so einfache Diät wie das Tier befolgen und doch Gesundheit und Kraft bewahren kann. Ich aß befriedigend zum Mittag, und zwar in mehreren Beziehungen befriedigend, wobei die Mahlzeit nur aus einem Gericht Portulac, Portulaca oleracea, bestand, den ich in meinem Kornfeld gesammelt hatte, kochte und salzte. Und bitte, was kann ein vernünftiger Mann in Friedenszeiten an gewöhnlichen Tagen mehr verlangen als eine genügende Menge grüner, mit Salz gekochter Maiskolben? Selbst die kleine Abwechslung, der ich mich befleißigte, war ein Zugeständnis an die Ansprüche des Appetits, nicht die der Gesundheit. Aber die Menschen sind so weit gekommen, dass sie oft verhungern, nicht weil sie an den nötigsten Lebensmitteln, sondern an überflüssigen Leckerbissen Mangel leiden. Ich kenne eine gute Frau, die überzeugt ist, dass ihr Sohn sein Leben lassen musste, weil er nur Wasser trank. Der Hörer wird merken, dass ich den Gegenstand mehr vom ökonomischen als vom diätetischen Standpunkt aus behandle und nicht wagen, meine Enthaltsamkeit auf die Probe zu stellen, wenn er sich nicht einer wohlbestellten Speisekammer erfreut. Das Brot bereitete ich erst aus reinem Maisschrot und Salz, echte Maismehlkuchen, die ich an meinem Feuer im Freien auf einer Schindel oder einem Stück abgesägtem Bauholz, das vom Hausbau übrig war, zu backen pflegte. Doch wurden sie rauchig und bekamen einen harzigen Geschmack. Ich probierte es auch mit Weizenschrot, fand aber schließlich eine Mischung von Roggen- und Maisschrot am bequemsten und angenehmsten. Bei kaltem Wetter war es kein geringes Vergnügen, mehrere dieser kleinen Leibchen nacheinander zu backen, wobei ich sie so sorgfältig hütete und drehte, wie ein Ägypter seine Bruteier. Es waren wirkliche Kornfrüchte, die ich zur Reife brachte. Sie hatten für mich ein Aroma wie andere edle Früchte und ich bewahrte sie in Tücher gewickelt so lange als möglich auf. Ich studierte die antike und unentbehrliche Kunst der Brotbereitung, indem ich die mir zugänglichen Autoritäten konsultierte. Dabei ging ich zurück auf die frühesten Tage und die erste Erfindung der ungesäuerten Art, als nach der rohen Ernährung durch Nüsse und Fleisch der Mensch zu dieser milden und verfeinerten Lebensweise gelangte. Ich arbeitete mich allmählich in meinen Studien durch das zufällige Sauerwerden des Teiges, von dem man annimmt, dass es zur Entdeckung des Gärungsprozesses führte, und durch die verschiedensten späteren Gärungsverfahren hindurch bis herunter zum guten, süßen, gesunden Brot, der Stütze des Lebens. Hefe, welche manchen für die Seele des Brotes ansehen, für den Spiritus, der dessen Zellengewebe erfüllt, welche andachtsvoll gehütet wird wie das vestalische Feuer, eine kostbare Flasche davon, die vermutlich in der Mayflower herübergebracht wurde, versorgte Amerika und ihr Einfluss steigt, schwellt und breitet sich in Getreidewogen noch immer über das Land aus. Diesen Samen verschaffte ich mir regelmäßig und getreulich aus dem Dorfe, bis ich einmal eines schönen Morgens die Regel vergaß und meine Hefe verbrühte. Durch diesen Zufall entdeckte ich, dass selbst sie nicht unentbehrlich sei. Denn zu meinen Entdeckungen gelangte ich nicht durch das synthetische, sondern das analytische Verfahren. Und seither habe ich sie vergnüglich weggelassen, obwohl mir einige Hausfrauen versicherten, dass es kein unschädliches, gesundes Brot ohne Hefe gäbe. Und einige ältliche Leute einen raschen Verfall meiner Lebenskräfte prophezeiten. Dennoch finde ich nicht, dass sie einen wesentlichen Bestandteil bildet und bin, obschon ich mich ihrer ein Jahr lang nicht bediente, immer noch im Lande der Lebendigen. Ich bin sehr froh, dem kleinlichen Zwang entronnen zu sein, in meiner Tasche eine Flasche tragen zu müssen, die manchmal zu meinem großen Unbehagen loszupuffen und ihren Inhalt zu entleeren pflegte. Es ist einfacher und respektabler, so etwas zu unterlassen. Der Mensch ist ein Tier, das mehr als irgendein anderes sich allen Klimas und Umständen anpasst. Ich tat weder Salz, Soda noch andere Säuren oder Alkalien in mein Brot. Wie es scheint, bereitete ich es nach dem Rezept des Marcus Porcius Cato. Panem debstitium sic facito. Manus mortariumque bene lavato. Farinam in mortarium indito. Aquae paulatim addito, subicitoque pulchre. Ubi bene sub egeris defingito, coquitoque subtestu. Was ich dahin verstehe, mache folgendermaßen geknetetes Brot, wasche die Hände und den Trog gut, bringe das Mehl in den Trog und dazu allmählich das Wasser und knete beides gründlich. Wenn du es gut durchgeknetet hast, so backe es unter einem Deckel. Das heißt in einem Backofen. Kein Wort von Hefe. Aber ich benützte nicht immer diesen Stab des Lebens. Einmal bekam ich wegen der Leere meines Geldbeutels fast einen Monat lang nichts davon zu sehen. Was schließlich das Salz betrifft, so wäre es vielleicht nicht übel, eine Reise an das Meer zu machen, um welches zu holen. Wenn ich aber gar keins gebrauchte, so würde ich vielleicht weniger Wasser trinken. Ich wüsste nicht, dass die Indianer sich jemals Mühe gaben, es sich zu verschaffen. So könnte ich allem Schachern und Tauschen, soweit meine Nahrung in Betracht kommt, aus dem Wege gehen. Und da ich mein Obdach schon habe, bleiben nur noch Kleidung und Brennmaterial zu beschaffen. Die Hosen, die ich jetzt trage, wurden in einer Farmerfamilie gewebt. Dem Himmel sei Dank, dass noch so viel Tugend im Menschen lebt. Denn ich halte den Fall vom Landmann zum Fabrikarbeiter so tief und denkwürdig wie den vom Menschen zum Landmann. In einem neuen Lande ist das Brennmaterial im Überfluss vorhanden. Wäre es mir nicht mehr gestattet, meine Siedlersrechte auszuüben, so könnte ich, was die Wohnung betrifft, einen Morgen Land zum gleichen Preis kaufen, um welchen das Land, das ich bebaue, verkauft wurde, nämlich um $8.08. So aber bin ich der Ansicht, dass ich als Ansiedler den Bodenwert erhöhe. Es gibt eine gewisse Klasse von Ungläubigen, die mir manchmal derlei Fragen stellen wie die folgende, ob ich glaube, dass ich von Pflanzenkost allein leben könne. Um die Sache gleich bei der Wurzel anzupacken, denn die Wurzel ist der Glaube, antwortete ich gewöhnlich, dass ich von Bretternägeln leben könne. Verstehen Sie das nicht, dann verstehen Sie vieles nicht, was ich zu sagen habe. Ich für meinen Teil freue mich, wenn ich höre, dass derartige Versuche gemacht werden. Als junger Mensch probierte ich einmal 14 Tage lang von hartem, rohem Korn aus der Ähre wegzuleben, indem mir meine Zähne als Mühlstein dienten. Das Geschlecht der Eichhörnchen machte die gleiche Probe mit Erfolg. Das Menschengeschlecht hat ein Interesse an derartigen Experimenten. Wenn auch ein paar alte Weiber, die unfähig dazu sind und zugestehen müssen, dass sie im Besitze von Mühlenaktien sind, dadurch beunruhigt werden.